Hallo und herzlich willkommen zu Changemaker, dem Podcast für Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter von und mit Gerald Ziegler. Es erwarten Sie inspirierende Gespräche mit Visionären und Vorreiterinnen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Alles Zukunftsgestalter, die für glückliche und erfüllte Menschen in einer gesunden, enkeltauglichen Arbeitswelt brennen. Unsere heutige Changemakerin,
Barbara Blaha. Ja, herzlich willkommen, liebe Barbara Blaha. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass
Vielen
wir uns
Dank
heute dir in Wien treffen dürfen.
Ja, sehr gern.
Ja. Am Beginn meines Podcasts ist immer die Frage, wer ist denn diese Person, die mir gegenüber sitzt? Wer ist denn diese Barbara, wenn man den beruflichen Rahmen einfach weggibt? Vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz schildern, wer du bist.
Ohne auf meinen beruflichen Rahmen einzugehen.
Zuerst einmal, jawohl.
Na gut, also ich bin die Barbara. Ich bin das zweite von 7 Kindern, geboren in Winsimmering, in einer Arbeiterfamilie. Ich habe mich schon sehr früh für Sprache und Bücher begeistert. Das erklärt auch mein Germanistikstudium, glaube ich. Dann bin ich ins Verlagswesen ein bisschen eingestiegen und habe mich immer schon sehr für Politik interessiert. Auch das ist ein ganz wesentlicher Teil meiner Persönlichkeit. Und diese beiden Leidenschaften miteinander verbindend, Leidenschaft für Sprache, Leidenschaft für Politik, hat mich zur Gründung von Momentum geführt.
Sehr schön. Ja, dann steigen wir sozusagen da von der persönlichen Seite in die Gründung ein. Was war denn damals, vor wie vielen Jahren war die Gründung?
5 Jahre, wir sind jetzt 5 Jahre alt.
Was war damals so dieser Gründungsfunke oder diese Gründungsidee, die dich dazu bewogen hat, dieses Unternehmen zu gründen?
Ein Funkenmoment gab es tatsächlich nicht. Ich bin gar nicht sicher, ob sowas überhaupt existiert. Ich finde solche Ideen oder größere Ideen, die trägt man ja oft ein paar Jahre mit sich herum. Das passiert nicht von einer Sekunde auf die nächste. Die Analyse, dass es in Österreich nicht mangelt an Wirtschaftsforschungsinstituten, aber kein einziges davon aus Perspektive der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf die Wirtschaft schaut, die hatte ich tatsächlich schon ein paar Jahre. Und für mich war immer so ein bisschen die Frage, okay, warum gibt es das nicht? Das ist so eine Lücke, warum füllt die niemand? So, und das habe ich mir ein paar Jahre lang angesehen und dann gab es, glaube ich, mehr so einen weiteren Baustein auf dem Weg dorthin. Der Baustein war, dass wir das erste Mal wieder schwarz-blaue Regierung hatten. Also Kurz und HC Strache haben wir dann übernommen. Und das war für mich dann so ein Moment, mir zu überlegen, okay, also immer nur auf die Politik draufzuschauen, ohne zu versuchen, meinen, wenn auch zugegeben, kleinen Beitrag leisten zu können, das ist mir fast zu wenig. Und das war für mich so ein Moment, den Verlagsjob zu gründen und zu kündigen und dann eben Momentum zu gründen, mit der Idee oder mit der Perspektive von Beginn an. Das schaffe ich nur, wenn ganz viele mitmachen. Es ist ja doch ein Think Tank der vielen. Das heißt, wir sind auf die Ideen der vielen angewiesen, aber auch auf ihre finanzielle Unterstützung. Dass das so aufgeht und die Lücke, die ich da gesehen habe, tatsächlich so groß ist, dass wir sie auch gut füllen können, auch in dieser Geschwindigkeit. Das hat mich dann selbst ein bisschen überrascht.
Ja, super. Also dieser Gründungsfunke hat sich sozusagen über mehrere Jahre, Monate, Jahre entwickelt und wie
genau.
In der Natur ist dieser
genau,
Samen
das wächst dann langsam und es wächst und wächst und wächst und irgendwann muss es raus.
Ein Augenblick, wo es genau aus dieser Erde in die Manifestation oder in die Realität dann kommt. Ja, das ist cool. Und du bist jetzt 5 Jahre mit deinem Institut unterwegs. Und was waren denn da so Meilensteine, wo du sagst, das waren einfach Höhepunkte, die mich weitergebracht haben, aber auch Tiefpunkte, die mich weitergebracht haben. Weil es gibt ja nicht nur ein lineares Wachstum, sondern es gibt ja immer wieder ein Up and Down.
Das ist wahr. Was waren Meilensteine? Also ich finde, ein erster großer Meilenstein war für mich sicher der Moment, wo man das Ding auf die Bühne stellen, weil das hat ja monatelang Vorbereitungsarbeit bedeutet. Wir haben dieses Büro gesucht, wir haben erste Leute engagiert. Also wir haben ja ganz viel quasi im Hintergrund schon gearbeitet und dann war so ein erster Meilenstein, den Vorhang aufzumachen und der Welt zu zeigen, tata, es ist jetzt
hier
wirklich,
sind wir.
Genau, es ist jetzt wirklich da, es ist auf der Welt. Das war für mich ein ganz entscheidender Tag. Wir haben ihn übrigens gewählt, weil an dem Tag der Report, das TV-Magazin gesagt hat, sie würden gerne eine Live-Studio-Konfrontation machen mit mir und dem Chef eines anderen Thinktanks. Und das war für uns so der Moment, na gut, wenn wir da draußen sind, dann müssen wir jetzt auch unsere Website fertig haben und alles andere. Also das ist unser Startpunkt, den wählen wir jetzt.
Sehr
und ich
cool.
Weiß noch, dass ich an dem Tag, ich habe den natürlich gut vorbereitet, diesen TV-Auftritt, aus dem Büro ins Studio auf den Königlberg gefahren bin und ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so nervös. Und hier im Büro saßen die 6, 7 Leute, die damals schon mit mir hier gearbeitet haben und auch gesagt, sie bleiben jetzt länger im Büro, sie schauen sich diesen TV-Auftritt gemeinsam an und ich glaube, das hat mich fast noch nervöser gemacht, weil ich so dieses Gefühl hatte, die mag ich jetzt nicht enttäuschen. Die haben andere Jobs für mich aufgegeben. Die glauben an diese Idee sogar so sehr, dass sie sagen, ich kündige meinen sicheren Medienjob und bin jetzt mit der Barbara da unterwegs in diesem Abenteuer, wo wir nicht wissen, wie es ausgeht. Das heißt, ich hatte so ganz stark dieses Gefühl, die darf ich jetzt nicht enttäuschen. Da muss ich jetzt halten, da muss ich jetzt liefern. So nervös war ich wirklich, glaube ich, noch nie in meinem Leben wie an dem Tag.
Cool, aber man sieht in deine leuchtenden Augen die Begeisterung.
Das wäre für mich so ein Meilenstein. Ein anderer Meilenstein, der mich sehr, sehr rührt. Man könnte meinen, auf der einen Seite ist es Zufall, auf der anderen Seite finde ich, nein, eben nicht. Das hat nur funktioniert, weil wir davor schon jahrelange gute Arbeit gemacht haben. War der Tag, an dem mich eine E-Mail erreicht hat von einer Person, die mir schrieb, hallo, mein Name ist Marlene Engelhorn, ich bin sehr reich und ich möchte mein Geld verschenken, wollen wir nicht in irgendeiner Weise kooperieren? Und es hat sich zuerst gelesen wie das E-Mail von einem nigeranischen Prinzen. Marlene Engelhorn war damals noch niemandem ein Begriff. Ich habe ihr zurückgeschrieben, ja, wir haben nur schlechten Bürokaffee, aber komm vorbei, wir trinken gemeinsam. Und damals ist eben diese Zusammenarbeit entstanden, die auch ganz maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir so gut weiterwachsen konnten, weil Marlene mit ihrem Geld auch als Großspenderin bei uns eingestiegen ist.
Super cool.
Da könnte man natürlich sagen, das ist ja Zufall. Ich sage nein, weil hätten wir nicht schon davor jahrelang gut gearbeitet, hätte sie uns gar nicht gesehen, hätte sie uns nicht wahrgenommen, hätte unsere inhaltliche Arbeit nicht geschätzt. Also das eine bedingt das andere. Ja. Das wäre für mich auch noch so ein...
Was ist auch ein Zufall?
Es fällt einem zu, genau. Aber eben nicht.
Null.
Von nichts kommt nichts, genau. Das wäre auch noch so ein Meilenstein. Du fragst aber auch nach Scheiterpunkten oder Dingen, die nicht so gut gelaufen sind. Und ich finde, das ist jedes Mal etwas, wo wir was lernen. Was zum Beispiel bei uns schon auch für Frustration gesorgt hat. Wir haben uns sehr bemüht um eine Grundlagenfinanzierung durch die Österreichische Nationalbank. Die fördert Wirtschaftsforschungsinstitute mit gar nicht wenig Steuergeld. Da gibt es einen Antrag, den du formulieren musst. Der ist extrem umfangreich. Du musst all deine Forschungsvorhaben natürlich nennen, all dein Können und Wissen herzeigen. Also man arbeitet lang an so einem Antrag. Wir haben den damals leider nicht gekriegt. Das ist mittlerweile ein Jahr her. Das war im ersten Moment natürlich schon ein Dämpfer, weil wir das Gefühl hatten, Moment mal, wir sind doch richtig gut. Wieso kriegen wir das jetzt? Genau. Auf der anderen Seite, was wir daraus gelernt haben, war einerseits sicher in diesem Prozess des Antragsschreibens haben wir eine Menge für uns mitgenommen, für andere Anträge, die wir dann formuliert haben. Und auf der anderen Seite war es für uns auch so ein Ansporn, noch besser zu werden, uns noch mehr anzustrengen, noch genauer zu arbeiten. Also wir probieren es jetzt nochmal. Schauen wir mal, vielleicht gelingt es in der zweiten Runde. Mal sehen.
Und ich glaube auch gerade bei solchen Themen ist nicht die Frage, ob man gut ist, sondern ob man genau in dieses Schema hineinpasst, das letztendlich dann dort irgendwie noch diese, unter Anführungszeichen, alte Welt abbildet.
Bei uns war natürlich schon auch klar, okay, wir sind da ein bisschen ein Einhorn, weil es gibt sonst kein Wirtschaftsforschungsinstitut, das so stark auch auf in der akademischen Welt heißt das Transmission, noch so ein Wort, das kein Mensch versteht, was im Wesentlichen nichts anderes bedeutet, als übersetzt du deine Ergebnisse so, dass es auch Leute verstehen können, die nicht studiert haben. Das ist im Wesentlichen das, was andere Wirtschaftsforschungsinstitute kaum machen und was bei uns ein ganz großer Schwerpunkt ist. Also ganz viel Social-Media-Arbeit, Videos, all diese Dinge, wo andere Leute im universitären Kontext dann leicht mal die Nase rümpfen, weil was soll denn das? Während wir sagen, nein, das ist ein Herzstück unserer Arbeit. Alle sollen Wirtschaft verstehen können, weil sonst können sie nicht mitreden. Und das wäre unserer Demokratie nicht angemessen.
Ja, da kommen wir dann gleich später nochmal drauf. Aber wenn du das so erschilderst, auch so von deinem ersten Auftritt da beim ORF, dann denke ich, das ist so richtig diesen Purpose, den du mit deinem Institut auf die Welt bringst. Das war richtig spürbar für mich und ich beschäftige mich gerade also auch wieder intensiv mit der Frage des Purpose. Und ich glaube, es gibt so zwei unterschiedliche Purpose, unter Anführungszeichen. Ja. Den einen, den ich bei dir spüre, ich nenne den gerne, das ist so dieser DNA-Purpose oder das, was wirklich aus der inneren Identität des Gründers, der Gründerin oder der Gründungsgruppe oder wie auch immer entsteht. Und der andere, das ist so der irgendwie aufgesetzt ist, den eine Agentur gemacht hat oder den irgendwie Führungskräfte gemacht haben, der Austausch ist mit vielen anderen Unternehmen. Und bei dir spüre ich sozusagen wirklich so dieses innere Brennen genau für das, dass du für die vielen da sein möchtest und einfach dein Geschäft einfach anders gestalten möchtest.
Das ist tatsächlich so. Ich glaube ja, dass du nennst es Purpose, also einen Sinn, den du an die Wand klatscht, da bist du mittendrin im Bullshitland. Ne? Also das machen ja ganz viele Unternehmen, dass sie dann vermeintlich sinnerfüllt arbeiten. Ja, und es hat, wie du richtig sagst, irgendeine Agentur erfunden, den Claim. Mhm. Und alle Angestellten und Mitarbeitenden wissen, es ist absoluter Bullshit. Und ja. Also ich finde, sobald man seinen Sinn auf ein Poster klatscht und in die Eingangshalle hängt, weiß man schon, oje, oje, das ist wahrscheinlich nicht mit echtem Leben erfüllt. Ich finde ja, dass unser Warum, wenn du so möchtest, also unser Purpose hier beim Momentum, tatsächlich auch nicht nur durch mich gelebt wird, sondern tatsächlich durch alle. Es gibt auch ein paar Dinge, die wir in dieser Organisation vielleicht ein bisschen anders machen als andere, weil wir sagen, es geht auch schon darum, das auch so gut es geht zu leben. Da gibt es auch, sagen wir mal, Untiefen oder Schwierigkeiten. So geradlinig ist es ja dann nicht immer, aber sagen, das Ziel wäre schon, es ein Stück weit zu leben. Ich gebe ein Beispiel. Du bist vorher durch unser Büro spaziert, wir sitzen alle an einem Tisch. Mein Arbeitsplatz ist da draußen auf einem großen, großen Tisch. Egal, welchen akademischen Titel du hast, egal, welchen Rang innerhalb unserer Organisation, von der Praktikantin bis zur Chefin, es sitzen alle am selben großen Tisch. Das ist natürlich eine symbolische Handlung, aber es macht doch was mit deiner Organisation. Also die Frage, wie kurz sind die Wege und wie ansprechbar ist jemand und wie sehr haben wir uns zum Beispiel Gedanken darüber gemacht, wie wir dieses dumme Statusdenken zurückdrängen können. Also so Dinge wie, das kennen alle, die in anderen Unternehmen arbeiten. Da ist die Frage, wie nah ist der Firmenparkplatz am Eingang auf einmal ein Thema und wie groß ist mein Büro im Vergleich mit anderen. Also weißt du.
Und wo steht der Chef mit seinem Auto?
Und wo steht der Chef mit seinem Auto und wie groß ist das Büro vom Chef und wie groß ist mein Büro im Vergleich zum... Also all diese Kleinigkeiten, die aber unfassbar viel Energie binden, die ja idealerweise eigentlich woanders hineinlaufen sollte. Also über solche Fragen haben wir viel nachgedacht. Wie kriegen wir dieses Statusding ein Stück weit abgeschafft, ist vielleicht das falsche Wort, aber wie sehr adressieren wir es symbolisch so, dass es keine große Rolle spielen sollte bei uns in der Organisation. Ein anderes Beispiel, alle Menschen, die bei Momentum arbeiten, sind gleichzeitig auch Spenderinnen von Momentum. Weil wir immer sagen, wir können nicht Leute, die einen wahrscheinlich viel anstrengenderen Job machen als wir, eben nicht gemütlich Büro sitzen, sondern körperlich arbeiten, an der Kasse arbeiten, im Laufen arbeiten, den Gastro, Pflege, was immer. Die fragen um ihr Geld, aber wir finden, na, ich mache schon einen schönen Job. Und es geht gar nicht um die Höhe des Betrags. Wir finanzieren uns nicht über die Gehälter her, sondern es geht um die symbolische Handlung zu wissen, na Moment, Momentum ist spendenfinanziert und die Kleinspenden sind das Herz unserer Organisation. Also solche Dinge probieren wir ein Stück weit auch durchzusetzen.
Mhm. Ja. Aber das ist ein cooler Ansatz, weil damit hast du ja auch eine andere Beteiligung. An der Idee, ich möchte das gar nicht sagen, am Unternehmen, weil ich glaube, das ist ja mehr als ein Unternehmen, sondern das, was ihr habt, ist ja eine Idee, die ihr gemeinsam trägt.
Ja, sicher. Und was da sicher noch zum Tragen kommt, ist, Unternehmen in dem Sinn sind wir ja keins, wir sind ein Verein. Mhm. Und als solches sind wir gemeinnützig. Das heißt, es ist uns tatsächlich verboten, Gewinne zu machen. Okay. Das heißt, alle, die hier arbeiten, wissen, sie arbeiten nicht so hart, damit ich mir eines Tages meine fünfte Yacht leisten kann. Sondern
schön, wie sehen die vier ersten aus?
Sondern dass, wir arbeiten hier so hart, damit wir die Welt ein Stück besser machen können. Mhm. Und jeder zusätzliche Spendeneuro, den wir reinholen, steckt man sofort in zusätzliche Köpfe, zusätzliche Kameras, also was immer wir tun können, um unsere Mission noch besser voranzubringen. Mhm. Niemand hier wird reich mit seiner Arbeit, aber wir machen auch niemanden anderen reicher. Von dem her eigentlich ganz cool.
Super. Ja, meine Mission ist ja, ein gemeinsam lebenswerte Arbeitswelten zu gestalten. Und ich denke, da seid ihr ein ganz ein wesentlicher Player in diesem gemeinsamen Weg, auch dorthin zu kommen. Was ist jetzt sozusagen eure Ausrichtung? Wie wollt ihr, ihr schreibt ja auch, ihr seid ein ökosozialer Think Tank der vielen, aber wie wollt ihr jetzt die Welt konkret besser machen? Du hast schon Social Media angesprochen und schon verschiedene andere Dinge und ich sehe euch ja auch ständig irgendwo posten, auf Instagram vor allem und anderen Kanälen. Aber wie habt ihr das jetzt konkret aufgesetzt?
Also ganz konkret aufgesetzt haben wir, dass wir sagen, okay, wir sind eine kleine Organisation, wir können nicht alle Themen dieser Welt tackeln. Das geht einfach von unseren Ressourcen her nicht. Deshalb haben wir uns für drei Schwerpunkte entschieden. Das ist Arbeit, Klima und Verteilung. Also alles, was wir arbeiten, hat mit einem dieser drei Themenaspekte zu tun. Wir tun das in zwei Organisationseinheiten. Auf der einen Seite im Bereich der Wirtschaftsforschung. Da arbeiten also Ökonomen und Ökonominnen ganz konkret daran, in diesen drei Themenbereichen Politikmaßnahmen zu analysieren, zu zeigen zum Beispiel, ja, kommt eine Steuerreform, dann rechnen unsere Leute ganz konkret aus, was heißt das für Leute, die wenig verdienen, was heißt das für Leute, die viel verdienen und ist das gerecht verteilt. Wir schauen uns an, wie das Steuersystem aufgebaut ist, wir schauen uns an, wie Unternehmensförderungen verteilt werden, wir schauen uns an, wie so wirtschaftspolitische Maßnahmen wirken. Und, das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit, wir entwickeln eigene Politikvorschläge dazu. Also wir sagen auch, was wären denn gute Ideen, um das Leben der Menschen, die hier leben, tatsächlich besser zu machen. Das ist der Teil der Wirtschaftsforschung und der Teil des, des Magazins, also von Moment.at, ist die Übersetzung dieser wissenschaftlichen Arbeit einerseits und andererseits haben die natürlich auch ein bisschen einen breiteren Blick auf die Welt, also Arbeit, Klima und Verteilung sind auch hier die Schwerpunkte, aber Gesellschaft und Innenpolitik nehmen wir natürlich da auch ein Stück weit mit, weil es einfach das ist, was die Leute interessiert. Und da ist unser Hauptauftrag, finde ich, ein ganz demokratiepolitisch fundamentaler. Unser Anspruch ist, Leute sollen Wirtschaft, sollen Politik, sollen gesellschaftspolitische Vorgänge verstehen können, ohne dass man den Anspruch hat, du musst mindestens einen akademischen Abschluss haben, sondern es sollen alle mitreden können. Das heißt, der wichtigste Anspruch ist, es verständlich zu machen. Unsere Idee ist, wir wollen so einfach wie möglich sein, aber nicht deppert. Es geht nicht darum, die Leute für dümmer zu halten, es geht nicht darum, dass irgendwer dumm ist, sondern es geht nur um die Frage von, wie sehr versteckt sich Wirtschaft oder auch Expertise ganz oft hinter Fachbegriffen, ganz schwierigen Wörtern, technokratischen Formeln, die, wenn du nicht in dem Feld stehst, einfach nicht verstehen kannst. Gleichzeitig sollst du aber mitreden können. Du sollst eine fundierte Wahlentscheidung treffen, zumindest alle 5 Jahre. Wie sollst du das machen? Dazu sagen wir, wir entzaubern das, wir übersetzen das, wir richten es so her, dass man es verstehen kann. Auch neben einem 40-Stunden-Job, der mega anstrengend ist und weiß ich nicht, 2 Kindern zu Hause, die dich auch noch fordern, dass du das irgendwie mitnehmen kannst, das ist der Auftrag vom Moment Magazin.
Mhm, das ist cool.
Mhm. Das ist viel Arbeit.
Aber, viel zu tun.
Aber es macht viel Freude.
Ja. Ja. Also was mir so auffällt, ist, wenn ich mir eure Posts ansehe, die sind immer sehr mit guten Bildern hinterlegt. Ja. Mit sprechenden Bildern hinterlegt und auch mit Aussagen, die kurz, knapp und knackig sind,
ja.
Sodass es auch relativ schnell und das ist ja Social Media mäßig auch erfassbar sind.
Genau.
Und das, glaube ich, ist schon eine Qualität, die ihr da liefert.
Wir bemühen uns, da geht es ja vor allem auch darum, dass die Leute kurze Aufmerksamkeitsspannen haben. Und ich verstehe es, weil du sitzt die 5 Minuten in der BIM am Weg in die Arbeit, da kannst du keinen 3000 Wörter Aufsatz lesen. Aber ein schnelles Social Media Posting geht sich vielleicht doch aus. Wir bemühen uns, das ist vielleicht so ein generell unser Kompass, Haltungsangebote zu liefern. Also, die Welt ist komplex, es gibt 1000 Milliarden verschiedene Informationsbits and Pieces. Einordnung ist da ganz zentral und Orientierung ist da ganz zentral. Ich sage, was auch wirklich draußen fehlt, ist Haltung. Wie schaue ich auf diese Informationen? Wie sehr weiß ich auch ein Stück weit, wem nützt das, wem schadet das? Also diese Art von Haltungsangebot ist etwas, das wir hinlegen wollen. Ob es der Leser, die Leserin nehmen mag, ist ja seine oder ihre Entscheidung. Das können wir auch gar nicht beeinflussen. Aber ein Angebot hier zu schaffen, das ist uns ein Anliegen.
Mhm. Aber wenn du das Angebot schaffst, dann denke ich ja schon auch, dass es manchmal gut wäre, irgendwie so eine Reaktion zu bekommen. Wie nehmt ihr dann wahr, dass das irgendwie eine Wirkung hat, was ihr macht? Gibt es da irgendetwas oder ist man als Journalist so, dass man sagt, mir ist es eigentlich egal, wie es ankommt, sondern ich möchte einfach nur schauen, dass diese Message, diese Botschaft draußen ist?
Also es ist uns natürlich nicht egal. Wir benchmarken uns ziemlich, weil wir auch wirklich wichtig finden, zu sehen, ob unsere Mission Wirkung erzielt. Das geht auf der einen Seite gerade im Social-Media-Bereich gar nicht so schlecht über Reichweitenzahlen. Also du siehst ja, wie viele Leute verteilen dich weiter, wie viele speichern es. Also all diese Dinge geben dir die Netzwerke ja bekannt. Das heißt, du hast ein gutes Gefühl für, triffst du deinen Nerv? Gehst du da in die Breite oder tust du das nicht? Wir sehen es auch an den wachsenden Followerzahlen in allen Netzwerken, in denen wir unterwegs sind. Also dass wir gute Grundlagenarbeit geleistet haben und weiter auf einer Wachstumsstraße sind, was uns sehr freut. Eine andere Geschichte, die mir fast noch wichtig ist, woran ich messe, dass wir einen guten Job machen, sind die wachsenden Kleinspenderinnen und Kleinspender. Mhm. Also ich finde, das ist das wichtigste Feedback für unsere Arbeit, dass Leute sich dazu entscheiden, uns monatlich mit wirklich ganz kleinen Beträgen, wir reden 5 Euro, 8 Euro, 9 Euro, sind keine großen Beträge, aber wenn das ein paar tausend Menschen machen, kommt ja doch einiges zusammen. Und wenn ich in die letzten 5 Jahre hineinschaue, dann sehe ich eine richtig schöne Wachstumsstraße. Das finde ich besonders bemerkenswert in den letzten beiden Jahren, denn wir sind durch eine Teuerungskrise gegangen. Wir haben auch ein Ohr bei anderen spendenfinanzierten Organisationen. Da sagen uns alle rundherum, ihnen sind die Kleinspenden zusammengebrochen. Mhm. Und wir haben sie nicht nur gehalten, sondern ein bisschen ausgebaut, was mich extrem freut. Also das finde ich ein ganz wichtiges Feedback für unsere Arbeit.
Ja, gratuliere. Wir werden es natürlich in den Shownotes dann verlinken.
Ja, bitte.
Weitere Spenderinnen und Spender und kleine, mittel und große bei euch oder bei dir bewerben können oder melden können.
Mhm, das wäre toll.
Gut. Wenn du jetzt sozusagen sagst, in keine Ahnung wie viele Jahren, irgendwann ist deine Vision oder deine Mission irgendwann mal Realität geworden und diese Haltungsangebote und alles, was du in dieser Welt bewirken wolltest, ist Realität geworden. Wie sieht denn dann Österreich, ich sage jetzt mal nicht die ganze Welt, aber wie sieht denn dann Österreich aus in deiner Vorstellung, in deinem Bild?
Naja, das ist so eine Sache mit der Vision. Sie wird leider nie Realität.
Ja, ja, das ist schon klar, aber irgendeine Perspektive.
Sie wird leider nie Realität. Ich finde, Eduard Galeano hat das so schön mal geschildert. Er hat irgendwie gesagt, dass die Utopie irgendwie da vorne steht und man ist 10 Schritte davon entfernt und dann geht man 2 Schritte auf diese Utopie zu und die geht 2 Schritte zurück und man läuft 10 Schritte hin und sie geht 10 Schritte zurück. Man kommt ihr nie näher. Mhm. Wofür ist dann denn die Utopie da? Und er sagt, fürs Gehen. Genau. Fürs Gehen. Und das halte ich
wie
schon.
Wie bei einem Leuchtturm, den erreicht genau. Man auch nie.
Genau, genau. Das ist, damit wir weitergehen. Also die utopische Vorstellung, dass die Welt irgendwann ein gerechter Ort sein wird, so naiv bin ich nicht. Der Tag wird nicht kommen, es wird keiner kommen und mir eine Medaille und umhängen mit, so, jetzt ist die Welt ein gerechter Ort, du hast es geschafft. Aber ich kann mein Leben dafür einsetzen, diesem Ziel zumindest ein Stückchen näher zu kommen. Und da reden wir wirklich von Millimeterarbeit. Wenn du mich fragst, hey, was wären denn so Meilensteine, an denen du merkst, dass du der Sache näher kommst, genau. Dann würde ich sagen, ein gutes Maßband dafür ist die Frage von, wie gerecht ist unser Steuersystem aufgestellt, weil das ganz, ganz zentral dafür ist, wie wir unseren Sozialstaat finanzieren, der ja extrem wichtig ist für ganz, ganz viele Leute in diesem Land. Viele wissen nicht einmal, wie wichtig der Sozialstaat für sie ist, weil sie sich das, was der öffentlich zur Verfügung stellt, privat niemals leisten könnten. Niemals. Sie ist aber nicht zum Mitrechnen. Also niemand denkt sich, ah ja, so ein Schulbesuch, das wäre ja eigentlich urteuer. Nein, nein, nein. Sondern es ist da, Gott sei Dank, es ist kostenfrei, Gott sei Dank. So. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, die Frage von, wie wir das finanzieren, extrem relevant dafür ist, wie gerecht diese Welt ist. Und wir sehen, dass wir in den letzten Jahren hier in der Finanzierung eine starke Imbalance reingebracht haben, ein starkes Ungleichgewicht. Arbeit und Konsum sind sehr, sehr belastet. 80 von 100 Steuereuros kommen von dort. Vermögen, Unternehmensgewinne sehr wenig. Es sind nur ungefähr 9 Euros aus diesen Bereichen. Also da haben wir ein Ungleichgewicht, wo ich finde, das wieder mehr in Balance bringen, wäre ein erster Gradmesser dafür, dass die Welt wieder ein gerechterer Ort würde. Ein ganz, ganz anderes Thema, das mir extrem wichtig ist, ist die Frage der Klimagerechtigkeit. Wie kriegen wir hin, dass wir die Klimakrise zumindest noch eingrenzen? Also, dass wir sie abwenden, das ist eh schon ausgeschlossen. Stichwort jedes zweite Jahr das 1000-jährige Hochwasser. Also, da haben wir eh schon zu viel Zeit vergehen lassen. Aber die Frage ist, die Kosten der Anpassung, die Kosten der Transformation, die Kosten der Abwicklung, soweit das halt noch geht, wie werden die verteilt? Und wer steht dafür gerade? Insbesondere auch, nachdem wir wissen, jene, die am meisten unter der Klimakrise leiden, sind die, die es am wenigsten verursachen. Also, da gibt es eine ganz große Gerechtigkeitsfrage. Die ist nach wie vor ungelöst. Mich hier einzusetzen, sehe ich auch als meine Aufgabe.
Mhm, das ist eine coole Aufgabe. Mhm. Ja, jetzt einfach die Frage noch einmal, wie, wenn wir jetzt sozusagen an die Zuhörerinnen und Zuhörer denken, was wäre eine Idee von deiner Seite, was sie dazu beitragen können, außer dass sie bei euch Spender werden, Spenderinnen, aber was könnte denn einen Beitrag sein, dass genau diese Visionen von dir oder deine Gedanken oder deine Ideen, dass die auch ein Stück weit schneller Realität werden?
Da ist jeder und jede aufgefordert, mitzumachen. Also eine ganz wesentliche Aufgabe unserer Arbeit ist, alle Zahlen, alle Daten, alle Fakten, alles, was wir rechnen, so darzustellen, dass es auch Leute mitkriegen können, die eben nicht Volkswirtschaft studiert haben und damit weiter tun können. Mhm. Alle unsere Ergebnisse, jede Grafik, jedes Bild, jedes Video, jeder Text ist rechtefrei im Netz. Ein Beispiel. Okay. Ne? Das heißt, das kann jeder nehmen und weiterverwenden. In der eigenen Vereinszeitung, in seiner WhatsApp-Gruppe. Er kann es von mir aus nehmen, ausdrucken und als Zettel auf der Straße verteilen. Alles darf er damit anstellen. Das Einzige, was verboten ist, ist mit unseren Inhalten Profit zu machen. Die Gefahr sehe ich jetzt mal nicht. Aber solange es nicht kommerziell orientiert ist, darf man damit alles anstellen und nach Möglichkeit, so gut es geht, weiter zu verbreiten. Viele unserer Spenderinnen und Spender tun das auch, indem sie sehr, sehr weit verbreiten, was wir an Videos draußen haben. Mir passiert es gar nicht so selten. Erst letzte Woche wieder stehe ich in Los 6, tippt mich ein Mann an und ich denke mir noch, oh Gott, was will denn der jetzt? Und der tippt mich an und ich so, ja, und tut so den Kopfhörer aus dem Ohr und er sagt zu mir, Entschuldigung, wir kennen uns nicht, ich bin Geschichtelehrer, ich verwende ganz viele von deinen Videos bei mir im Unterricht, weil ihr macht es so gut, dass die Kinder verstehen, worum es geht, cool. Weil die Sprache so einfach ist. Das sind so kleine Beispiele für, wie kann man dazu beitragen, dass die Dinge schneller Realität werden, indem möglichst viele davon erfahren.
Das ist ein wichtiger Hinweis, das wusste ich auch nicht, dass das möglich ist. Also, ja. Dann hoffen wir, dass wir diesen Hinweis weiter verbreiten und dass sich das auch dann, ja, dann werde ich das auch aktiv angehen.
Bitte, 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 unbedingt weiter verbreiten.
Okay. Gibt es sonst noch irgendeinen einen Gedanken, den du gerne mitgeben möchtest, so in Richtung, wie schaffen wir es, lebenswerte Arbeitswelten zu schaffen? Was könnten denn Mitarbeiterinnen, aber auch Führungskräfte beitragen, dass es in ihren Unternehmen eine andere Art des Wirtschaftens gibt, nämlich eine, die auf das Leben und auf die Werte bezogen sind?
Boah, das ist eine lange Liste. Ich finde, ein ganz wesentlicher Hebel für verbesserte Arbeitsbedingungen wäre tatsächlich eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Also das ist auch etwas, das wir im ganz konkreten Alltag total spüren. Die Arbeit hat sich in den letzten 40 Jahren so dermaßen verdichtet, sieht man ja auch in allen Produktivitätszahlen. Wir sind so viel produktiver als in den frühen 80ern, als die Arbeitszeit zum letzten Mal verkürzt wurde. Also ich hole mir das dann immer so her. Wir arbeiten immer noch mit der Arbeitszeit aus der Zeit, wo die Menschen noch mit Schreibmaschine geschrieben haben. Ich meine, das ist doch verrückt, oder? Das ist doch wirklich verrückt. Wir haben mittlerweile alle so leistungsstarke Computer in unseren Hosentaschen, nämlich das Handy. Von denen konnten ja die Leute vor 40 Jahren nur träumen. Also das ist ja alles völlig verrückt. Trotzdem arbeiten wir so viel wie damals. Wir haben
auch Briefe geschrieben.
Genau. Bis der Brief ankommt und das ist doch wirklich alles crazy. Ja? So, mittlerweile haben wir sekundenschnelle Informationsweitergabe, können unfassbar viel über unsere Informationstechnologien auch weiterreichen und haben immer noch diese absurden Arbeitszeiten. Das ist vor allem deshalb ein Problem, weil ich glaube, dass die Verdichtung und die Taktung in den Arbeitsstunden mittlerweile ein Niveau erreicht hat, wo die Leute wirklich anfangen zu schnaufen. Weil es ja auch nicht aufhört mit dem, es ist jetzt 17 Uhr, ich gehe nach Hause. Es geht ja zu Hause dann weiter mit diesem Bombardement an Informationen. Und ich glaube, wir sind für so eine Dichtheit nicht so wirklich gebaut. Also ich glaube, da müssen wir ein bisschen runter vom Gas, ist meine These, um die Leute auch länger gesund zu halten und fit und fröhlich. Also jeder, der kann, Stichwort Führungskräfte, flexible Arbeitszeiten ermöglichen im Sinne der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, wo es geht, runter von der Arbeitszeit, bezahlt es ihnen die Mittagspausen, was immer möglich ist in eurem kleinen Einflussbereich, damit die Arbeitszeit kürzer ist, wäre, glaube ich, notwendig. Genau. Und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel für, da sind wir auch ein bisschen hin und her gerissen. Weil auf der einen Seite könnte ich hier natürlich genauso eine Organisation bauen. Ich könnte sagen, so, wir arbeiten hier alle nur noch 15 Stunden bei voller Bezahlung, weil wir machen uns hier Utopia. Auf der anderen Seite finde ich es aber extrem relevant, dass wir in genau solchen Fragen dasselbe erleben, was alle Leute, die uns finanzieren, auch erleben. Dass wir hier verbunden bleiben.
Okay.
Dass wir uns hier nicht abkapseln und sagen, ja, wie bei uns ist perfekt, ihr da draußen, naja, nicht so, aber wir kämpfen eh für euch in unseren 15 Stunden. Also diese Art von Connex ist mir extrem wichtig, weil ich glaube, sonst entkoppelst du dich von den Leuten, für die du eigentlich da sein möchtest und verlierst die Verbindung. Und das halte ich für extrem entscheidend, dass du das immer noch mitspürst, damit du diesen Kampf auch wirklich authentisch mitkämpfst. Und das ist ein harter Konflikt auch hier bei uns mit dem Betriebsrat. Der findet natürlich, warum arbeiten wir überhaupt noch? Und da bleibe ich insofern hart, weil ich sage, nein, es braucht diese Verbindung. Wir kämpfen für Arbeitszeitverkürzung und wir verkürzen unsere Arbeitszeit, wenn die letzte Person da draußen mit dem anstrengendsten Job die Arbeitszeit auch verkürzt kriegt.
Das ist gut, das ist eine richtige Vorbildwirkung.
Ja, weiß ich, es ist konfliktreich, auch bei uns im Laden.
Ja, das ist klar, aber ich denke, letztendlich Menschsein heißt, Konflikte zu sein.
Das ist richtig.
Irgendwie nicht nur sozusagen hier von einer Hängematte zur nächsten zu kommen.
Das stimmt.
Ja, sehr cool. Vielen Dank. Es war ein spannendes Gespräch und hat für mich auch viele Dinge wieder neu in ein neues Licht gerückt. Und ja, ihr macht eine tolle Arbeit und danke auch dafür, dass ihr eine tolle Arbeit macht. Und
danke, und danke, danke. Freut mich sehr.
Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.thechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast@thechangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.